Wir kommen jetzt zur Predigt. Wir haben das Gleichnis ja schon gehört. Vielen Dank, Anja, fürs Vorlesen. Und ich glaube, es war passend. Man hat ja gemerkt, wie emotional das wird. Es ging mir auch so, als ich es zu Hause gelesen habe. Es stockt einem erstmal der Atem, finde ich, wenn man zumindest den ersten Teil liest und merkt, dass Gott einen einfach bedingungslos liebt, wenn man es liest. Und dann liest man natürlich auch den zweiten Teil. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Als ich das die ersten Male gelesen habe, war ich ein bisschen zwiegespalten über dieses Gleichnis, weil ich ehrlich gesagt dachte, das ist eigentlich ungerecht, was da passiert. Der verprasst alles. Der lässt sich das richtig gut gehen, handelt wahrscheinlich gegen jeden väterlichen Rat und brüderlichen Rat und Freundesrat, haut alles auf den Kopf, kommt dann wieder und dann, wenn man es jetzt mal rein rechtlich sieht, er wird als Sohn wieder aufgenommen. Das heißt, das verbleibende halbe Erbe, was dem anderen zusteht, ist auch nur noch die Hälfte, also wird geviertelt. Der hat die A-Karte gezogen, wie man so schön sagt. Und da dachte ich, ja, da muss man erstmal tief durchatmen. Ich glaube, der erste Teil, da sehen wir uns alle wieder. Das ist ein tolles Gleichnis. Das zweite Teil, und das ist die erste Frage an euch. Wie wird es da praktisch aussehen, wenn ihr der zurückgebliebene Sohn, Bruder, Tochter seid? Ganz praktisch. Ich bin ja jemand, der irgendwie immer an Zahlen denkt, vielleicht auch ein Zeichen. Ihr habt ein Haus, Papa verkauft das Haus, 500.000 Euro. 250.000 für dich, 250.000 für deine Schwester oder deinen Bruder. So, wird ausgezahlt. Du machst Pläne, denkst, ich bin ja noch jung, ich will ja auch mal heiraten, ich will eine Familie haben, ich will meinen Kindern irgendwie auch einen Garten gönnen können. Also kostet ja viel in Hamburg und dafür möchte ich das benutzen. Und das spare ich mir jetzt zurecht und ich lebe so, wie ich es für richtig halte und wie es vielleicht auch mein Vater von mir verlangt. Zumindest habe ich so das Gefühl, dass er das verlangt. Und du machst Pläne und siehst halt, dass dein Bruder, deine Schwester da so ein bisschen andere Pläne hat. Sagst du, okay, ist ja sein Ding, kann er machen. So, und weg ist er. Hörst lange nichts. E-Mails gab es damals noch nicht, Handys, Smartphones auch nicht. Also wahrscheinlich haben wir überhaupt nichts von dem gehört. Über vielleicht sehr langen Zeitraum. So, und dann kommt er zurück. Und ganz konkret, du bist vielleicht gerade dabei und hast den Platz gefunden für dich und vielleicht deine zukünftige Frau, deinen zukünftigen Mann. Und bist schon dabei, da ein Angebot reinzupacken und zu sagen, das ist genau das, was ich möchte. Da habe ich jetzt lange darauf hingearbeitet. Und dann kommt dein Sohn, dein Bruder zurück, deine Schwester. Und du siehst es mit an, wie dass auf einmal irgendwie die falsche Richtung geht. Und auf einmal heißt es indirekt, die Hälfte von dem, was du hast, also musst du vom Prinzip nochmal teilen. Und da muss ich sagen, nun kann ich sagen, klar, als Christ soll ich ja so nicht denken, aber das ist ja erstmal so, dass ich mich ertappe, dachte, das ist unfair. Das ist einfach nicht gerecht und ich glaube, deswegen gibt es auch viel Streitereien vor Gericht, gerade in Sachen Erbschaft, weil genau da der Spaß und die Liebe zueinander ganz schnell aufhört. Vor allen Dingen, wenn es hohe Summen sind. Das Gleichnis erinnert mich auch so ein bisschen an das andere Gleichnis, wo der Großgrundbesitzer die Tagelöhner holt. Und ihr kennt das, wo er den einen ganz früh am Morgen holt und den anderen eine Stunde bevor Feierabend ist. Und dann fängt er an, den auszuzahlen. Und ne, ihr kennt es, der gerade eben erst angefangen hat, kriegt den ganzen Tagessatz. Und alle denken, na super, dann wird es ja richtig toll. Dann gibt es hier einen Bonus. Ne, gibt es ja nicht nur bei VW, sondern auch in der Bibel schon. Und dann sind die natürlich alle pikiert, irgendwie auch zurecht und sagen, ey, Moment, das kann ja nicht richtig sein. Wieso kriegt der so gut wie gar nicht gearbeitet hat, das Gleiche, obwohl ich einen ganzen Tag geschuftet habe? So ist es. Es ist nicht immer einfach. Und wir sind natürlich dankbar für diese Gleichnisse und für das, was es aussagt, wenn wir am empfangenen Ende stehen. Uli hat ja in seinem Herrn mal auch eigentlich alles schon wieder vorweggenommen, was ich sagen wollte. Insofern kann ich es ganz kurz halten heute. Wir empfangen sehr viel und sehr gerne, jeder. Und wir empfangen vor allen Dingen die Gnade Gottes sehr gerne. Aber wenn es darum geht, das dann auch weiterzugeben, fangen wir an zu stocken. Ich auf jeden Fall, ich merke sehr häufig, wie ich dann mein Herz verhärte. Und ich glaube, wir merken das auch untereinander in der Gemeinde, wie dankbar wir sind, wenn wir empfangen und wenn der andere eben für uns einspringt, weil irgendwas schiefgelaufen ist, weil die Leiter nicht da war oder weil irgendwas, das war jetzt kein Hint, also weil irgendwie irgendwas passiert ist und wir wissen, ein anderer springt für uns ein, kurzfristig vielleicht wie eine Predigt neulich oder was auch immer oder bringt Essen vorbei. Man empfängt etwas und man wird nicht verurteilt oder erstmal ermahnt, sondern es ist alles okay. Der andere macht es gerne und freut sich und hält es einem nicht nach. Das ist ein tolles Gefühl. Damit haben wir alle keine Probleme. Aber Probleme haben wir häufig, wenn es andersrum läuft. Wenn wir gewisse Erwartungen haben an andere, Pünktlichkeit ist zum Beispiel sowas. Können die nicht alle um 10 hier sein? Ist doch nicht so schwer. Ich schaffe es ja auch. Und andere schaffen es halt nicht. Oder manchmal nicht. Oder immer nicht. Oder. Und wie schwer ist es dann, die Gnade, die wir empfangen, in so kleinen Alltäglichkeiten, dem anderen weiterzugeben? Und nicht umsonst sagt ja die Bibel, wer im Kleinen das nicht auf die Reihe kriegt, braucht sich auch nicht wundern, wenn es dann auch nichts Großes gibt. Weil natürlich Gott, glaube ich, uns schon häufig so ein bisschen einfach testet, wie wir dann mit den kleinen Dingen im alltäglichen Leben zurechtkommen. Die Predigt ist eigentlich so ein bisschen eine Fortsetzung von dem, was wir bei Günther schon gehört haben. Er hat ja über Sinn oder Unsinn gesprochen. Herbert hat es so ein bisschen weiter ausgeführt, wie ich finde, sehr inspirierend. Und er sagte, oder hat seine Predigt ja, Gott suchen, finden und in Gottesfurcht leben genannt. Was ich toll finde, wir haben danach immer so ein bisschen mal ein Gespräch über das Thema Furcht, Angst vor Gott. Muss man das jetzt wirklich haben oder nicht? Ich glaube, das ist vielleicht die Pflichtübung, aber die Kür und deswegen vielleicht die Fortsetzung, die Kür in meinen Augen ist, was das Gleichnis auch gut ausdrückt, ist Gott suchen, Gott finden und in Gottes Liebe und Gnade leben. Weil da, wo Liebe und Gnade präsent ist, gibt es keine Furcht mehr. Das Alte Testament ist sehr voll beladen mit Furcht, Ehrfurcht, Konsequenzen von Fehlverhalten. Warum? Weil die Israeliten einfach ständig missgebaut haben, aus biblischer Sicht. Und das ist keine Bewertung, weil das machen wir natürlich auch. Aber Gott hat gesagt, die hören ja einfach nicht. Da muss ich es einfach auch mal mit dem Knüppel auf den Kopf versuchen. Und dann kann die Furcht natürlich vor Strafe durchaus verhindern, dass man zu viel Quatsch macht. Um die Analogie mit dem schönen SL oder SLS aufzugreifen, wenn Lasse weiß, dass er einen wirklich eins auf die Finger kriegt, wenn er das Ding dann doch mal im Klo versenkt oder damit Fußball spielt. Wenn er da so gar keine Angst vor hätte, hätte er es wahrscheinlich gemacht. Also, das ist eine Balance. Aber viel schöner ist es natürlich, wenn er älter wird und sagt, na klar könnte ich das jetzt kaputt machen, ich kann ja Papa oder Opa auch ein neues kaufen. Aber ich will es gar nicht, weil ich weiß, wie viel ihm das bedeutet. Aus Respekt und Wertschätzung und Liebe zu einem etwas nicht machen, ist ja genau das, was Gott von uns möchte. Und zum Gleichnis zurück ist es natürlich genau das. Ich habe ein Buch gelesen, wo das Gleichnis drin war und deswegen gibt es da ein paar Sachen, die für mich irgendwie ganz spannend waren, die ich so da noch nicht rausgezogen habe und deswegen möchte ich es mit euch nochmal kurz durchgehen. Wie ist das Setting von diesem Gleichnis. Zu wem erzählt es Jesus? Er erzählt es zu den Pharisäern. Ganz wichtig, die Geschichten davor oder die Seiten davor, da geht es um die Bedingung der Nachfolge, um die Gleichnisse vom verlorenen Schaf. Also es ist das Raum, wo Jesus, der Raum, die Gelegenheit, wo Jesus mit den Pharisäern, den Juden, die ja an Gott glauben oder glaubten, versucht, einen wesentlichen Unterschied darzubringen, weil er ja nicht sagt, ihr habt komplett Unrecht mit dem, was ihr glaubt und wie ihr glaubt, aber es gibt einen kleinen Unterschied und der Unterschied bin ich. Und an diesem kleinen, in Anführungsstrichen, Unterschied scheiden sich ja dann die Wege. Und er versucht es vom Prinzip den Pharisäern zu erklären und wie so häufig hält er ihnen einen Spiegel vor, ohne dass sie es merken. Er fängt also an von den zwei Söhnen. Der erste Sohn, wir wissen's, haut alles auf den Kopf, kommt nach Hause oder überlegt sich nach Hause zu kommen. Und ich lese jetzt aus der Elberfelder vor, in Vers 17 springe ich rein. Als er aber zu sich kam, der Sohn, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Erster wichtige Punkt hier ist das Zeichen von Reue, von Gebrochensein, von Demut. Ich habe missgebaut und er ist an einem Punkt, wo er sagen kann, ich kann das jetzt auch nicht mehr so tun, als ob. Es geht einfach nicht mehr weiter. Entweder verhungere ich jetzt oder ich schmeiß alles, was ich immer dachte, ist cool im Leben, über Bord und versuche, mein Leben zu retten, indem ich sage, Entschuldigung, Papa, ich habe missgebaut. Ich will nicht, dass du mich zurück in den Sohnstand erhebst, sondern ich will einfach nur was zu essen haben. Demut und Umkehr. Er hat kapiert, das war der falsche Weg, den er eingeschlagen ist. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Der Vater sagt, du Trottel, ich habe es dir doch gesagt. Sieh zu, dass du wegkommst. Oder eine Reaktion, die wir überhaupt nicht erwarten können, finde ich. Da ist überhaupt kein Wort von Anklage. Da ist überhaupt kein Wort von Fragen, wo warst du? Es ist die schiere Freude. Und es ist, wenn man das griechische Wort sich anguckt, was hier benutzt wird, sah ihn der Vater und wurde innerlich bewegt. Und dieses innerlich Bewegtsein heißt vom Prinzip die Eingeweide von innen nach außen gekehrt. Also es ist ein ganz starker Ausdruck, nicht er tut mir leid, sondern das ist wie Achterbahnfahren. Für den ist wahrscheinlich innerlich die Welt zusammengebrochen, als er seinen eigenen Sohn hat so zu Hause nach Hause kommen sehen. Ohne irgendwas an den Füßen, ohne irgendwelche Statussymbole wie Ringe oder Mantel oder was man sonst damals hatte, wenn man aus gutem Hause war. Der war vom Prinzip komplett nackt. Der Vater geht also hin und hat Mitleid. Und zwar bedingungslosen Mitleid, gefolgt von unglaublich großer Freude, dass dieser totgesagte Sohn wieder da ist. Er ist also vom Mitleid wirklich überwältigt und organisiert das Fest, was man feiert, wenn man etwas unglaublich Schönes zu feiern hat. Wir haben gestern Kets Geburtstag gefeiert, Uli hat gestern gefeiert, die Woche über hatte Barbara gefeiert, wir hatten noch Bettys schöne 40. Feier. Also wir feiern ja gern und es gibt zum Glück viele Momente, in denen wir schön feiern, über die wir reden. Und wie viel größer muss dieses Gefühl sein, dass der Vater sagt, ich schmeiß hier eine richtig große Sause und zwar von 0 auf 100. Nicht geplant und minutiös vorbereitet und Einladung geschrieben, hat gesagt, jetzt lasse ich alles stehen und liegen. Das, was ich habe, wird geschlachtet, wird vorbereitet, es gibt was zu feiern. Also es zeigt einfach die unglaublich große Freude, die da ist. So weit, so gut. Und dann geht es aber weiter. Sein älterer Sohn war auf dem Feld und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Da sprach er zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde so zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Das Wort dienen, was hier benutzt wird, kommt aus dem griechischen Dolos. Und dieses Dienen, und das ist, fand ich, für mich war es neu und ich finde es sehr spannend, steht für Dienen im Sinne eines Sklavens, der seinem Herrn und Meister dient. Und das ist die Analogie und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass die Pharisäer die sind, an die es gerichtet ist. Die des Dienen oder Sklave sein von bezieht sich eben auch als Übertragenheit auf die Zeiten der Gefangenschaft bei den Ägyptern, wo die Israeliten eben auch Sklaven waren und gearbeitet haben, ohne Anteil an dem zu haben, was sie da eigentlich bauen. Die waren Knechte. Und sie wurden nicht als Söhne behandelt, sondern sie waren Knechte und hatten nichts zu sagen und waren dem untergeordnet, der sie beauftragt hat, halt das zu bauen, was auch immer sie zu tun hatten. Und das ist genau das, was Jesus hier versucht anzuprangern. Es ist die Einstellung des Sohnes, der sich als Knecht seines Vaters sieht und überhaupt nicht begreift, dass er alles schon bekommen hat. Er sieht sich vom Prinzip als Rechtschaffenden, der eigentlich das Gesetz erfüllt und die Vorfreude, von der wir ja auch im Herrn mal gehört haben, überhaupt nicht wahrnehmen kann, weil er sich als Sklave fühlt und überhaupt nicht versteht, was der Vater, der ja hier sinnbildlich für Gott steht, was der Vater für ihn vorgesehen hat. Und wenn wir die Geldanalogie sehen, dann fiel mir ein, ja, das ist so, ne, wir haben das Haus über 500.000 Euro, jetzt sind es vielleicht nur noch 250.000 und man ärgert sich, dass es vielleicht nur noch 125 sind und denkt, dafür kriege ich kein Haus in Hamburg. Aber was man nicht kapiert ist, dass der Vater vielleicht noch für ungefähr 100.000 Millionen, eine Milliarde andere Häuser über hat. Dass es völlig null und nichtig ist, über diese Bagatellsumme zu diskutieren, weil das, was kommt und eigentlich einem gehört, so ungemein viel größer ist, dass man sich überhaupt das nicht vorstellen kann. Und der Sohn sieht es eben nicht. Er sieht sich als Sklave des Vaters und hat überhaupt nicht verstanden, dass der Vater das von ihm gar nicht erwartet, dass er ihm dient, sondern der Vater will das Beste von ihm und ist dankbar, dass er da ist. Und das versucht er ihm ja auch zu erklären. Siehe, so viele Jahre diene ich dir, bla bla bla. Und dann geht's weiter. Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Alles, was mein ist, gehört dir. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist wieder gefunden worden. Also er will hier auch den Pharisäern klar machen, es geht eben nicht darum, eins zu eins die verschiedenen Gesetze abzuhaken und zu dienen im Sinne von Sklave zu sein, das will ja Gott gar nicht, sondern wir sollen für ihn arbeiten, aber arbeiten aus dem Liebesverständnis heraus, dass das, was er für uns vorbereitet ist, hat, eben auch wert ist, dafür zu arbeiten. Das setzt voraus, dass du verstehst, warum du arbeiten musst und was dein Lohn letzten Endes ist. Und nur dann können wir diese Vorfreude auch wirklich haben. Und nur dann sehen auch die Menschen um uns herum, dass wir etwas zu feiern haben und dass es etwas Schönes gibt, auf das wir uns freuen können. Aber wenn wir diese Freude nicht in uns spüren, und ich bin ganz häufig jemand, der, ich kann mich auch totgrübeln über tausend Dinge, die mir so im Kopf rumgehen, und wie schnell werde ich zum Sklaven, anstatt mit Freude zu dienen? Wie häufig sehe ich das als Pflicht an, gewisse Dinge zu machen, wenn ich überhaupt nicht verstehe, dass das keine Pflicht ist, sondern dass das eigentlich eine freudige Hingabe sein sollte, ein freudiges, dankbares Sein, dass man das machen darf. Dass wir schon Erbe sind, obwohl wir überhaupt nichts dafür gemacht haben, obwohl wir noch nicht mal irgendeinen Abschluss haben, obwohl wir nichts mitbringen. Und dieses Geschenk anzunehmen und aus dieser Freude heraus das zu machen, das ist genau das, was in diesem Gleichnis Jesus versucht, den Pharisäern im Sinnbild dieses geknickten älteren Bruders zu verdeutlichen. Und dann liest man das und denkt, ja, wie geht's denn aus? Hört er auf den Vater und kehrt um? Oder nicht? Ich dachte immer, es gibt keine Fortsetzung. Aber auch da habe ich eine ganz interessante Erklärung gefunden, dass man wahrscheinlich dieses Gleichnis gibt es nur einmal in der Bibel. Das ist ganz interessant. Es gibt wirklich nur im Lukas-Evangelium. Nirgends, keine der anderen Evangelisten oder Apostel schreibt es. Und Lukas hat ja auch die Offenbarung, Apostelgeschichte, Acts, die Apostelgeschichte geschrieben. Und dort finden wir jemand, der wie der ältere Sohn sehr gläubig war, aber das überhaupt nicht kapiert hat, was Gnade und Liebe Gottes bedeutet. Dort begegnen wir jemand, der das Neue Testament geprägt hat wie kein anderer und der zu den Heiden gegangen ist wie kein anderer, Saulus. Saulus ist im Grunde genommen wie der ältere Sohn, der für Gott arbeitet wie ein Wilder, aber mit diesen Scheuklappen durch die Gegend rennt und Gott will, dass ich diese Christen, die diesem komischen neuen Weg folgen, der mit Liebe und Gnade gepflastert ist und nicht mit Gesetzmäßigkeiten, dafür hat er gekämpft, um die zu töten. Und irgendwann, wir kennen auch die Geschichte nach Damaskus, erscheint ihn Jesus und sagt, jetzt pass mal auf, mein Lieber, du bist hier auf dem Holzweg. Und das ist genau das, was der Vater in dem Gleichnis auch sagt. Er geht zu dem Sohn hin und sagt, du bist auf dem Holzweg. Und wenn wir sagen, hier ist das Ende offen, dann sehen wir in Paulus, Saulus wird dann zu Paulus, weil er, wie hier der Vater auch, tatsächlich umkehrt. Und er lässt sich bekehren und er sieht ein, ja, Papa, du hast ja recht. Ich bin nicht dein Sklave, ich bin nicht dein Diener, ich bin dein Sohn. Und weil ich dich liebe, versuche ich, das zu machen, was du mir aufgetragen hast. Und genau das ist es, was Paulus macht, als er begriffen hat, dass er, wie der ältere Sohn in dem Gleichnis, völlig auf dem Holzweg ist. Und das Tolle ist, dass wir umkehren können, egal wie viel wir vorher falsch gemacht haben. Und Paulus ist für mich immer der Inbegriff von Gnade, weil der hat vorher am Grab von Stephanus gestanden. Der hat den Befehl gegeben, dass er gesteinigt wird und hat viele Christen umgebracht. Hat sie nicht nur umgebracht, er hat sie verfolgt. Und für ihn war es mal das größte Ziel, möglichst viele davon wegzuschaffen. Und wir wissen, was daraus geworden ist. Eine noch größere Umkehr kann ich mir gar nicht vorstellen. Und zwar Umkehr im Sinne von Herzensumkehr. Und das ist das Tolle. Und damit möchte ich auch zum Schluss der Predigt kommen, mit drei Fragen, die ich uns eigentlich mit nach Hause geben möchte. Die erste ist, fühlst du dich als Gottes Sklave oder als Gottes Sohn oder Tochter? Und nur wenn wir uns als Sohn oder Tochter fühlen, können wir diese Vorfreude leben. Vielleicht nicht jeden Tag, weil es immer Situationen gibt, natürlich, wo der Teufel, der Widersacher, natürlich uns daran hindern will, dass wir das wirklich aufnehmen, dass wir wirklich glauben, dass wir keine Sklaven mehr sind. Aber die Frage ist, was ist der Grundtenor in deinem Glaubensleben? Bist du Sklave oder bist du Sohn oder bist du Tochter? Und die zweite Frage ist, wir vergleichen uns ja mal gerne mit anderen, leider. Es ist halt so, wir gucken immer, der so und der macht das und eigentlich bin ich gar nicht so schlecht. Also wenn wir uns mit anderen vergleichen, was meinst du denn, wie sieht Gott deine Sünde? Nicht die deines Nachbarns, nicht die von deinen Freunden, nicht die von denen, die gar nicht an Gott glauben, sondern wie sieht er denn deine Sünden, deine Fehlverhalten? Und was meinst du, wie bestraft er dich oder bestraft er dich eben nicht? Das heißt, sind wir uns der Gnade bewusst, die wir empfangen, dann sollte das auch unser Miteinander dahingehend verändern, dass wir die gleiche Gnade, die wir bekommen, die wir aber auch annehmen müssen, natürlich auch dem anderen zukommen lassen müssen. Und dann als drittes Sinnbild, wie gesagt, für diese Umkehr, bist du Saulus oder bist du Paulus? Amen.